Wir werden ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
Der Jubel und die Zustimmung, so schien es jedenfalls zunächst, waren laut und einhellig, eine Zeitwahrheit einer Kehrtwende der Außenpolitik. In diesen Resonanzen zu Gast ist jetzt Oliver Knabe, Vorstandsvorsitzender des Forum ZFD, das steht für Zivilen Friedensdienst e.V. und ist ein Zusammenschluss von knapp 40 Organisationen und etwa 130 Einzelpersonen, die sich für den zivilen Friedensdienst engagieren. Herr Knabe, wie haben Sie die Sondersitzung im Bundestag und diese Ankündigung verfolgt?
Ich habe die Regierungserklärung live im Fernsehen verfolgt und das war sehr spannend. Ich habe am Anfang viel Gutes gehört. Ich habe gehört eine klare Verurteilung der russischen Aggression, der Hinweis auf die Völkerrechtswidrigkeit. Er hat gesagt, dass Macht das Recht nicht brechen darf. Er hat schonungslos gesagt, dass die europäische Friedensordnung gescheitert ist und dass getan werden muss, was nötig ist, um den Frieden zu sichern, dauerhaft, und auch, dass das langfristig ohne Russland nicht gehen wird. Gleichzeitig hat Olaf Scholz dann ein Aufrüstungsprogramm verkündet, in Höhe von 100 Milliarden in einem Sonderfonds und dann die Zusage, dass dauerhaft mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in Rüstung investiert werden sollen. Und das ist etwas, was wir im Forum ZFD klar ablehnen. Es fördert nicht den Frieden.
Eine vergleichbare Situation mit der jetzigen gab es ja in den letzten Jahrzehnten nicht. Und jetzt klingt es ja logisch, dann entschieden anders geantwortet wird. Habeck hat gesagt, wir müssen anders handeln als bisher. Ob das gut ist, wisse er nicht. Der Journalist und Friedensaktivist Franz Alt sagte gestern im WDR, er sei nicht sicher, ob Geld und Waffen nun geeignet seien, die Probleme zu lösen. So wenig wie er allerdings auch sicher sei, ob seine Position abrüsten, 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 verhandeln, verhandeln, immer noch richtig sei. Sind Sie sicher, was richtig ist?
Nein. Wir sind an vielen Stellen als Friedensorganisation nicht sicher. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Raum für diese Unsicherheit schaffen und eine Debatte. Und die, glaube ich, braucht es insbesondere bei der angekündigten Entscheidung für diese Aufrüstung. Denn das, was dort Olaf Scholz sich vorgenommen hat, wird Wirkung entfalten in vielen Jahren und Jahrzehnten. Beschaffung, Entwicklung von Waffensystemen braucht viel Zeit. Eine Zeit nach Putin vermutlich. Brauchen wir dann 100 Milliarden oder brauchen wir dann neue Ansätze für eine europäische Friedensordnung? Und wird uns das Geld fehlen, vielleicht dann, wenn wir andere dringende Probleme angehen müssen, die auch Geld brauchen? Wir haben gestern die Nachricht des IPCC gehört über das Zeitfenster für die Klimakrise, das sich schließt, von dem jetzt schon Milliarden Menschen betroffen sind und das ein Sicherheitsrisiko erster Güte sein wird. Irgendwann wird der Finanzminister die Spendierhosen wieder ausziehen und dann wird auch dieses Geld dafür nicht mehr zur Verfügung stehen.
Die 100 Milliarden, Sie nennen es Aufrüstung, andere sprechen nur von Verbesserung der Ausstattung jedes Soldaten. Da ist dann von Nachtsichtgeräten, von Westen und sonst was die Rede. Das klingt gar nicht nach Aufrüstung. Aber jenseits dessen, es dauert natürlich unglaublich lange, bis das überhaupt irgendwie Wirkung zeigt. Wie ist denn die Einschätzung generell, was ja jetzt viele tun? Der Westen ist gescheitert mit seiner Strategie, mit den Kompromissen, mit dem Wandel durch Handel. Ist das nun alles zu Ende? Ist das alles, hat sich das als falsch erwiesen oder muss es da einen Wandel geben in diesem Kurs?
Ja, Sie sprachen von den Ausrüstungsmängeln. Dazu noch kurz, vergleichen wir die Zahlen mit dem Haushalt, dem Verteidigungshaushalt von Großbritannien oder Frankreich oder gar Russland, dann sehen wir, dass Deutschland da gar nicht so schlecht dasteht. Und auch Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat am Sonntag darauf hingewiesen, dass der Haushalt der Bundeswehr ja massiv gestiegen ist in den vergangenen Jahren. Und was mir in der Debatte fehlt, ist eine Diskussion über die Friedensfähigkeiten, die wir entwickeln müssen. Ja, Vieles ist gescheitert, aber vieles ist auch nicht hinreichend versucht worden, wie zum Beispiel eine langfristige Entwicklung der Organisation für Sicherheits- und Zusammenarbeit in Europa. Die Rede von Olaf Scholz führt an vielen Stellen detailliert Waffensysteme auf, die die Bundeswehr braucht, die entwickelt und gekauft werden sollen. Er versäumt es leider zu erläutern, wie denn die Friedensfähigkeiten konkret gestärkt werden sollen. Welche Instrumente wir entwickeln wollen, die bislang nicht funktioniert haben.
Das bringt mich wieder auf Franz Alt, der gestern sagte, wir müssten wegkommen von der altrömischen Formel, wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten, hin zu einem, wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Weiter zu Gast ist Oliver Knabe aus dem Forum ZFD, das Forum für zivilen Friedensdienst e.V. Das wurde, Herr Knabe, im Jahr 1996 von Friedens- und Menschenrechtsgruppen gegründet, als Reaktion auf die Balkankriege. Wie lässt sich beschreiben, was Sie tun? Wie funktioniert Friedensarbeit?
Friedensarbeit funktioniert so, dass wir mit einem positiven Konfliktverständnis arbeiten und sagen, Konflikte sind wichtig für gesellschaftliche Entwicklung. Wichtig ist, dass wir in der Lage sind, sie gewaltfrei zu bearbeiten und konstruktiv. Und das ist das Ziel unserer Arbeit. Dafür bilden wir Menschen aus, Konflikte zu analysieren, in Konflikten zu intervenieren und ihre eigene Haltung dabei zu reflektieren. Wir arbeiten in der Ukraine und auch noch in 13 weiteren Ländern auf der Welt, auch in Deutschland. Und in der Ukraine seit 2014 sind wir an einem Teil des vielfältigen Konfliktgeflechts in der Ukraine beteiligt. Ich nenne Ihnen ein konkretes Beispiel, das wir unterstützt haben in den letzten Jahren. Das War Childhood Museum in Kiew. Das erzählt anhand von Spielsachen und Alltagsgegenständen die Geschichten von Kindern im Krieg. Und das gibt den Betroffenen des Kriegs der letzten Jahre eine Stimme und ist ein Ort der Heilung. Ein Ort, wo Gespräch über die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Konflikte im Land beginnen kann. Das ist ein spannendes Projekt, weil es kommt aus einer anderen Region, die Krieg und Verwüstung erlebt hat. Es kommt aus Bosnien-Herzegowina. Mhm. Auch dort ist es unser Partner. Und was wir sehen mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen in Odessa, in Kiew, ist, dass ein Dialog der russischsprachigen, der ukrainischsprachigen Menschen über wichtige, traumatische und kontroverse Ereignisse der Geschichte ganz, ganz wichtig ist. Das machen wir mit diesem Museum, aber auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern zum Beispiel, mit HistorikerInnen, mit Theaterleuten. Denn Kunst und Kultur bieten die Chance, das, was politisch gerne zugespitzt und missbraucht wird, aus unterschiedlichen Aspekten zu betrachten. Und solche Dialogräume zu schaffen, ist für eine friedliche Entwicklung ganz wichtig. Mhm. Klar ist auch, dass das, was wir damals begonnen haben, 2014, jetzt nicht möglich ist. Und wir uns auch neu aufstellen müssen mit unserer Friedensarbeit und wir auch da viele offene Fragen und auch viele Ideen haben.
Wo Sie Bosnien sagen, ich habe das gelesen, ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit im ehemaligen Jugoslawien, das sogenannte Dealing with the Past, der Umgang mit gewaltbelasteten Vergangenheit und deren Auswirkungen aufs Hier und Jetzt. Das ist ja auch zwischen Ost und West ein großes Thema. Das heißt aber ja im Grunde, Sie brauchen oder fördern Räume auch für Zivilgesellschaft, für Begegnungen. Wenn Sie sagen, Sie müssen sich neu aufstellen, wie kann man solche Räume schaffen oder stärken? Auch gerade in einem Land wie Russland, in dem viele seit Jahren aus den Staatsmedien nichts anderes hören, als dass kritische intellektuelle Vaterlandsverräter sind, die man als Schädling vernichten muss, wo ein unglaublicher Mut dazugehört, sich überhaupt zu äußern. Was kann da geschehen?
Das ist eine wichtige Frage, die wir uns auch stellen. Olaf Scholz, und das war, glaube ich, ein starker Moment im Parlament, hat auf die mutigen Männer und Frauen hingewiesen, die in Russland gegen den Krieg demonstrieren. Mhm. Und zeigt, wie wichtig kritische Zivilgesellschaft ist, die den Mund aufmacht, egal wo. Und die kann man fördern. Das ist in Russland sicherlich zurzeit sehr, sehr schwierig. Insofern glaube ich, dass es wichtig ist, Gesprächskanäle offen zu halten unterhalb der diplomatischen Ebene. Beispielsweise in Städtepartnerschaften. Ich habe von Menschen gehört, die sagen, das müsste jetzt alles abgebrochen werden. Mhm. Ich glaube, dass das wichtig ist, damit die unterschiedlichen Sichtweisen aus Ost und West auch in Kontakt miteinander kommen. Denn Sie haben das Problem ja beschrieben, die Einschränkung der Kommunikation über die sozialen Medien in Russland hilft nicht dabei. Und da haben wir alle eine Verantwortung. und können was tun.
Wir alle haben eine Verantwortung. Das wäre noch eine Frage. Was ist das, was jeder von uns tun kann? Was ist Ihre Antwort auf das jetzt ja sehr verbreitete Ohnmachtsgefühl?
Bei uns rufen ganz viele Menschen an, die gerne etwas tun möchten. Das, was schon passiert und wo wir eine Expertise haben hier im Land, ist, denjenigen, die dem Krieg entkommen konnten, eine offene Tür zu bieten und zu unterstützen. Und gerade dort die Verwundbarsten, also nicht nur Ukrainerinnen, sondern auch vielleicht Studenten aus Nigeria, der aus der Ukraine geflüchtet ist. Das ist ganz wichtig.
Sie haben eben gesagt, Sie müssen sich selbst neu aufstellen als Friedensorganisation. Gibt es da einen ersten Schluss, den Sie schon gezogen haben, wo Sie sagen, das ist unser nächstes Projekt, da müssen wir jetzt ran?
Also zunächst mal haben wir gesagt, dass wir unsere Arbeit mit unseren Partnern fortsetzen wollen. Wie das in Zukunft möglich sein wird, das werden wir sehen. Im Moment hat die Sicherheit unserer Mitarbeitenden und unserer Partner den Vorrang. Aber zwei Themen, und eines davon habe ich gerade eben schon genannt, wird uns sicher weiter beschäftigen. Den Shrinking Space, wie wir ihn nennen, den kleiner werdenden Raum für kritische Zivilgesellschaft zu halten, in allen Projektregionen und auch bei uns, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Und ein Thema, dem wir uns mehr und mehr widmen wollen, ist das der Digitalisierung und ihrer Auswirkungen auf Konflikte. Wir sehen das im Moment sehr stark, wie auch in anderen Projektregionen, auf den Philippinen zum Beispiel, auch bei uns, wie soziale Medien Debatten verändern, radikalisieren. Und darauf wollen wir einen Blick werfen. Mhm. Wir überlegen auch, inwieweit wir unsere Arbeit, die wir in der Ukraine, in Kiew und Odessa vorangetrieben haben, regionalisieren, um eben eine weitere Schicht des Konflikts mit in den Blick zu nehmen.
Oliver Knabe, herzlichen Dank, viel Erfolg für Ihre Arbeit. Der Vorstandsvorsitzende des Forum ZFD, das steht für Zivilen Friedensdienst, dessen Credo bleibt: Für Frieden und Sicherheit in Europa braucht es weiterhin vor allem Dialog, Austausch und Zusammenarbeit.